Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Rechtskommission des Ständerats möchte die Abzocker-Initiative vom Tisch haben. Sie will Regeln gegen Bonusexzesse in ein Gesetz schreiben. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof will sich mit dem Schweizer Minarettverbot befassen. Er hat 2 Beschwerden vorgeprüft. Der US-Senat hat einer umfassenden Finanzmarktreform zugestimmt. Wall Street wird damit stärker kontrolliert. US-Forscher haben eine Art künstliches Lebewesen geschaffen. Es ist ein biologischer Meilenstein und ein Prüfstein für Fragen der Ethik. Darf man denn das? Und Google weiß alles, Google sieht alles und sammelt alles. Wir reden im Tagesgespräch über all die Daten, die wir überall und oft achtlos verstreuen, und über Datenstaubsauger, die solche Spuren einsammeln und aufnehmen können. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Georg Auftermal.
Die Rechtskommission des Ständerats will erreichen, dass Thomas Minder seine Abzockerinitiative zurückzieht. Denn die Kommission will, dass die Managerlöhne nicht in der Verfassung geregelt werden, wie das bei der Initiative der Fall wäre, sondern in einem Gesetz. Dort könnten die Regeln schneller angepasst werden, falls sich die Umstände änderten, argumentiert die Kommission. Sollte Thomas Minder die Initiative nicht zurückziehen, wird die Kommission den Gegenvorschlag des Nationalrats zur Initiative unterstützen. In diesem werden die Abzockerregeln zwar wie bei der Initiative in der Verfassung festgeschrieben, der Gegenvorschlag geht aber inhaltlich weniger weit als die Initiative. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg will sich näher mit dem Schweizer Minarettverbot auseinandersetzen. Der Gerichtshof hat 2 Beschwerden aus der Schweiz vorgeprüft und will nun weiter abklären, ob diese zulässig sind. Der Bundesrat muss bis im September dem Gericht darlegen, ob seiner Ansicht nach die Beschwerde berechtigt ist oder ob das Minarettverbot das Völkerrecht verletzt. Das bestätigt das Bundesamt für Justiz gegenüber Schweizer Radio DRS. Gegen das Minarettverbot hatten 6 muslimische Organisationen und Einzelpersonen Beschwerde in Straßburg eingereicht. Der Bundesrat will ein allfälliges Vermummungsverbot nicht im Bundesgesetz zur Wahrung der inneren Sicherheit festschreiben. Genau dies hatte SVP-Nationalrat Freisinger in einer Motion verlangt. Darin erwähnte er aber die Burka oder andere Ganzkörperverschleierungen nicht ausdrücklich. Der Bundesrat begründet seine Ablehnung der Motion damit, das Anliegen sei am falschen Ort platziert. Beim Bundesgesetz zur Wahrung der inneren Sicherheit gehe es um die Staatssicherheit. Ein allgemeines Verschleierungsverbot gehöre deshalb nicht dorthin. Die Schweiz wird wieder Sonderflüge zur Ausschaffung von Flüchtlingen durchführen. Dies hat das Bundesamt für Migration entschieden. Die Ausschaffungsflüge waren vor 2 Monaten gestoppt worden, nachdem ein nigerianischer Ausschaffungshäftling kurz vor dem Start des Flugzeuges gestorben war. Neu werden bei allen Ausschaffungsflügen ein Arzt und ein Rettungssanitäter dabei sein, teilt das Bundesamt mit. Die Wiederaufnahme der Flüge erfolge schrittweise. Sonderflüge nach Nigeria sind bis auf Weiteres nicht möglich. Genforscher haben das erste Lebewesen mit künstlichem Erbgut geschaffen. Die Versuche trügen dazu bei, Bakterien zu entwickeln, die Biokraftstoffe herstellen oder das Treibhausgas Kohlendioxid aufnehmen könnten, so die Forscher. Auch bei der Produktion von Impfstoffen könnten die künstlich geschaffenen Bakterien eines Tages helfen. Hochspekulative Finanzgeschäfte sollen auch in den USA stärker kontrolliert werden. Der Senat hat der umfassenden Finanzmarktreform zugestimmt. Nun wird der Vorschlag im Repräsentantenhaus abgeglichen. Die Finanzmarktreform war nach der Gesundheitsreform das wichtigste Vorhaben von Präsident Obama. Die britische Fluggesellschaft British Airways hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordverlust von gut 750 Millionen Franken erlitten. Das ist der größte Verlust seit der Privatisierung der Airline im Jahre 1987. British Airways kämpft mit rückläufigen Passagierzahlen und der Konkurrenz durch Billigflieger, aber auch mit einem großen Loch in der Pensionskasse. Zudem ist die Fluggesellschaft in einen Streit mit dem Kabinenpersonal verwickelt, der sich zunehmend verschärft. Es wird damit gerechnet, dass die Gewerkschaft ab nächster Woche zu einer ganzen Serie von mehrtägigen Streiks aufrufen wird. Der thailändische Premierminister Abhisit Singh hat zur Versöhnung aufgerufen, zwei Tage nachdem das Militär die Proteste der Opposition mit Gewalt beendet hatte. Abhisit ging nicht auf die Hauptforderung der Opposition ein, die Neuwahlen verlangt. Er sprach dafür von seinen Plänen, in Thailand politische Reformen umzusetzen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen und die jüngsten Fälle von politisch motivierter Gewalt untersuchen zu lassen. Es gehe ihm vor allem darum, die Ordnung im Land wiederherzustellen, betonte Abhisit. Das Militär sucht im menschenleeren Geschäftsviertel von Bangkok weiterhin nach Waffen und Sprengstoff. Zudem werden an Straßensperren Fahrzeuge durchsucht. Auch für die nächsten beiden Nächte gilt in der Hauptstadt wieder ein Ausgehverbot. Erneut hat sich auf einer Ölbohrinsel ein Zwischenfall ereignet. Auf einer norwegischen Plattform in der Nordsee sank der Druck in einer Leitung so stark ab, dass eines der beiden Sicherheitsventile wegen eines Defekts abgestellt werden musste. Vorsorglich wurden knapp 90 Arbeiter evakuiert. Öl trete keines aus, sagte ein Sprecher der Firma Statoil. Man habe die Lage unter Kontrolle. Dem widersprachen Umweltschutzorganisationen. Und sie kritisierten auch die norwegischen Gesetze. Diese sehen zwar auf den ersten Blick gut aus, es gebe aber in der norwegischen Ölbohrindustrie viele Sicherheitsmängel.
Die Schlagzeilen dazu sind fett. Durchbruch, Sensation, Meilenstein, Beginn einer neuen Ära. Amerikanische Forscher haben im Labor künstliche Lebewesen geschaffen. Wir erläutern, was den Fachleuten gelungen ist und was sie bezwecken. Und wir fragen den Ethiker, wie weit Forscher gehen dürfen und inwieweit der Zweck die Mittel heiligt. Dann das neue bürgerliche Rezept gegen die ungeliebte Abzockerinitiative, die umfassende Finanzmarktreform in den USA zur Bändigung von Wall Street und weiter. Vor einem Monat ist die Bohrinsel im Golf von Mexiko explodiert. Die befürchtete Umweltkatastrophe ist inzwischen giftige Wirklichkeit. Vor 10 Jahren hat sich die Schweiz mit der EU auf den bilateralen Weg gemacht. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es ein goldener Weg. Und Stoff fürs Tagesgespräch mit dem IT-Spezialisten sind die Datenspuren, die wir achtlos legen oder hinterlassen und die sich, befugt oder unbefugt, verfolgen und verwerten lassen. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.234 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.43,82 gehandelt, der Dollar zu 1.14,74. Das Wetter im Norden lockern die Wolken auf und es gibt einige sonnige Abschnitte. Vereinzelt sind aber auch noch kurze Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf rund 18 Grad. Im Westen, im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne, im Tessin wird es bis 26 Grad warm. Am Samstag lockern sich die Hochnebelfelder im Norden auf, dann scheint oft die Sonne bei 22 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. An Pfingsten und Pfingstmontag geht es beidseits der Alpen mit ziemlich sonnigem und warmem Wetter weiter. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Mariazell und dem Eichtunnel stockender Verkehr nach einem Unfall. Schienenverkehr im Wallis. Die Linie zwischen Visp und Brieg ist für den Bahnverkehr unterbrochen. Die internationalen Züge Richtung Italien verkehren via Lötschbergstrecke direkt nach Brieg. Die Regional- und Fernverkehrszüge fallen zwischen Visp und Brieg aus. Die Züge der Matterhorn-Gotthard-Bahn hingegen können zwischen Visp und Brieg normal verkehren. Zudem fahren auf diesem Abschnitt Postautobusse.
Der amerikanische Genforscher Craig Venter hat das erste Lebewesen mit einem synthetischen Erbgut geschaffen. Er sagt, er habe künstliches Leben erschaffen. Die wissenschaftliche Arbeit ist heute in der amerikanischen Fachzeitschrift Science erschienen. Was sind die Chancen, was die Risiken der neuen Technologie? Wissenschaftsredaktor Christian Heuss berichtet.
Diese Veröffentlichung hat die wissenschaftliche Gemeinde mit Spannung erwartet. Craig Venter ist es gelungen, das Erbgut eines einfachen Bakteriums künstlich herzustellen und daraus wieder ein vermehrungs- und damit lebensfähiges Bakterium zu bauen. Wir betreten damit ein neues Zeitalter, sagt Craig Venter, in dem wir nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt werden. Nun habe die Wissenschaft ein schlagkräftiges Werkzeug in der Hand, um einfache Organismen nach Wunsch designen zu können.
So this becomes a very powerful tool for trying to design what we want biology to do.
Auch Fachleute wie Martin Fussenegger, Professor für Biotechnologie und Bioingenieurwissenschaften der ETH Zürich in Basel, bezeichnen die Arbeiten von Craig Venter als technologischen Meilenstein.
Die Präzision, ein funktionierendes Genom in dieser Größe zusammenzubauen, ist ein Meilenstein in der Biologie.
Damit sei man nun dem Ziel der synthetischen Biologie einen Schritt näher, dem Ziel nämlich, dass Lebewesen im Computer geplant und dann maschinell hergestellt werden können. Allerdings heute bereits von künstlichen Organismen zu sprechen, wie Craig Venter das nun tut, sei aus biotechnologischer Sicht überzeichnet, denn es brauche ja noch immer eine bestehende Bakterienzelle, in die das neue, künstliche Erbgut eingepflanzt wird. Das sagt Joachim Frey, Professor für Mikrobiologie an der Universität Bern.
Das ist sicher ein großer Quantensprung, aber eigentlich ein Fortschritt der Gentechnologie.
Craig Venter und seine Firma Synthetic Biology arbeiten offenbar intensiv an zwei konkreten Anwendungen. In Zusammenarbeit mit Novartis, so Craig Venter gestern an der Pressekonferenz, werde ein neuer Grippeimpfstoff gegen die saisonale Grippe entwickelt. Dank der neuen Technologie könne die Herstellung massiv beschleunigt werden. Und der amerikanische Ölkonzern ExxonMobil investiert über $600 Millionen in Venters Firma. Das Ziel dieser Zusammenarbeit, grüne Algen, die aus CO2 in der Atmosphäre und Sonnenlicht einen Biotreibstoff herstellen. Fragen stellen sich auch zur Sicherheit solcher neuartiger Organismen. Was, wenn diese menschenprogrammierten Organismen in die Umwelt gelangen? Der Mikrobiologe Joachim Frey, selber Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Biosicherheitsfragen, entwarnt.
Also ich sehe vorläufig keine größeren Bedenken als natürliche Bakterien, die überall vorhanden sind.
Derzeit würden nur in Hochsicherheitslabors mit solchen Organismen geforscht, sagt Joachim Frey. Und zusätzlich könne man biotechnologisch sicherstellen, dass diese Organismen nur im Labor, nicht aber in der Umwelt lebensfähig sind.
Christian Heuss, vom Wissenschaftsjournalisten nun zum Philosophieprofessor. Beat Zitter-Liewe befasst sich als Mitglied verschiedener Ethikkommissionen mit Fragen, die sich immer stellen, wenn Forscher sich am Leben zu schaffen machen, an der Schöpfung herumbasteln, Schöpfer spielen. Darf man das? Soll man das? Craig Venter sagt, sein Bakterium habe seinen Blick auf das Leben verändert, man müsse neu definieren, was Leben eigentlich ist. Sind wir tatsächlich an diesem Punkt, habe ich Beat Zitter-Liewe zu Beginn des Gesprächs gefragt.
Ja und nein. Ich würde nicht sagen, dass die Definition notwendig ist, aber ein Nachdenken über das Leben, da hat er ganz bestimmt recht, weil wir ja unterschiedliche Weltanschauungen haben. Es ist sinnvoll, das, was jetzt ihm gelungen ist, daraufhin zu betrachten, ob es unser Verständnis des Lebens vertieft oder neu formuliert. Ich bin nicht der Meinung, dass man neue Definitionen suchen muss, sondern man muss sich fragen, wie das denn sei, wenn es gelingt, mit physikalisch-chemischen Maßnahmen Lebewesen herzustellen. Das ist jetzt ein Anspruch und das scheint jetzt auch mit diesem neuen Schritt ein Stück weit gelungen zu sein.
Ja, diese Bakterien existieren, sie vermehren sich. Sind denn das aus Ihrer Sicht nicht neu geschaffene künstliche Lebewesen?
Es sind Lebewesen, die entstanden sind durch künstliche Eingriffe des Menschen. Das ist etwas anderes, als wenn wir sagen, es sind künstliche Lebewesen. Ganz künstlich ist auch das, was er bisher gemacht hat, ja nicht, weil er das Genom, das er synthetisiert hat, in eine bestehende Zelle einbaut. Er braucht also immer noch Voraussetzungen, die selber nicht künstlich sind.
Sie haben in der Eidgenössischen Ethikkommission für Biotechnologie im außerhumanen Bereich über synthetische Biologie diskutiert. Gibt es Gründe, solche Forschung einzuschränken, vielleicht sogar Stopp zu sagen?
Das mit dem Stopp würde ich weglassen. Ich glaube, wir haben im Augenblick nicht genügend empirische Daten, für auf einen Stopp hin zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Wissen noch sehr beschränkt ist im Zusammenhang mit diesen neu hergestellten Lebewesen. Und wenn das Wissen kaum noch auf empirischen Daten aufbauen kann, vor allem auch zu den Folgen, die der Einsatz dieses Lebewesens hat, dann ist von der Ethik aus gesehen geboten, dass man über das Risiko nachdenkt und innerhalb der Risikoethik sich fragt, was man vorkehren müsste. Im Hinblick auf das, was jetzt geschehen ist, sind wir in der Ethikkommission der Meinung, dass wir dem Vorsorgeprinzip nachzuleben hätten. Das heißt dann, im Falle der synthetischen Biologie sind wir der Ansicht in der Kommission, dass man in geschlossenen Systemen nur arbeiten soll, bis man mehr weiß. ähnlich wie seinerzeit bei der Gentechnologie.
Aber die in Aussicht gestellten Anwendungen dieser Forschung sind doch sehr verlockend. Eine Alge, die aus Licht und aus im Überfluss vorhandenem CO2 Treibstoff macht.
Wir haben große Wünsche. Wir haben große Probleme und große Wünsche. Und die geben Anlass zu Visionen. Und die sind sehr viel wert, weil Visionen uns antreiben, Neues zu suchen und vielleicht eben auch Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite muss man sich sehr davor schützen, dass man aus Vorstellungen bereits Konsequenzen ableitet, von denen man zwar sprechen kann, aber die noch, wenn überhaupt, in sehr weiter Ferne liegen. Es braucht hier also eine bestimmte Zurückhaltung. Dass man sich durch Visionen antreiben lässt, ist für uns Menschen typisch und ist auch sehr wichtig. Diese Visionen aber schon als Realität zu verkaufen, das liegt auf einer anderen Ebene, zu der ich mich im Augenblick nicht äußern möchte.
Sagt Beat Zitterliewe, Philosophieprofessor und Mitglied von verschiedenen Ethikkommissionen. Neues bürgerliches Rezept im Kampf gegen die ungeliebte Abzocker-Initiative. Neu soll mit einem indirekten Gegenvorschlag der Rückzug der Abzocker-Initiative erzwungen werden, die die Lohnexzesse auf der Teppichetage stoppen will. Dies hat die bürgerliche Mehrheit in der ständerätlichen Rechtskommission so beschlossen. Im Gegensatz zum Nationalrat soll es also keinen neuen Verfassungsartikel zur Abzockerei geben. Regeln gegen exorbitante Boni und Abgangsentschädigungen gehörten laut bürgerlicher Mehrheit in der Kommission nicht in die Bundesverfassung. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Das jahrelange politische Seilziehen um die umstrittene Abzocker-Initiative geht in eine neue Runde. Um die Abstimmung über diese populäre Initiative verhindern zu können, macht die Rechtskommission des Ständerates nun nämlich einen Marschhalt. Weder die Initiative noch der gemäßigtere direkte Gegenentwurf des Nationalrates sollen vors Volk kommen. Darum wurde das Geschäft einstweilen sistiert. FDP-Ständerat Pankratz Freitag will damit verhindern, dass detaillierte Regeln über Boni-Abgangsentschädigungen oder Strafbestimmungen gegen fehlbare Abzocker in die Verfassung kommen.
Mit einem direkten Gegenvorschlag und auch mit der Initiative würden wir Details in unsere Bundesverfassung, also das Grundgesetz dieses Landes, hineinschreiben, welche dort nicht hingehören.
Die Rechtskommission will nun einen indirekten Gegenvorschlag erzwingen. Die Maßnahmen gegen die Abzockerei würden demnach nicht in die Verfassung kommen, sondern ins Obligationenrecht oder ins Strafgesetzbuch. Die Eckwerte, die im indirekten Gegenvorschlag vorgesehen sind, gehen teilweise sogar weiter als der direkte Gegenvorschlag des Nationalrates. Es gibt ein Verbot von Abgangsentschädigungen, auch angemessene Strafbestimmungen sind vorgesehen. Pankratz Freitag.
Wenn ein Rückzug der Initiative das Ziel ist, dann muss das ja relativ neu bei der Initiative sein. Und ich bin bereit, auf Gesetzesstufe etwas weiter zu regulieren als auf Verfassungsstufe.
Diese Haltung mag gewisse Beobachter erstaunen, darum, weil sich die bürgerliche Mehrheit im Ständerat noch vor wenigen Monaten innerhalb der Aktienrechtsrevision gegen harte Maßnahmen gegen Lohnexzesse ausgesprochen hatte. Vor diesem Hintergrund ist für Aktienrechtsspezialist und SP-Ständerat Claude Janiak der Zug auch abgefahren.
Der Ständerat hat vor einem Jahr die Möglichkeit gehabt, einen indirekten Gegenvorschlag zu verabschieden. Das ist damals torpediert worden. Und für mich stellt sich jetzt die politische Frage, dass man natürlich nicht einfach immer nur auf Zeit spielen kann. Irgendeinmal muss das Volk sich zu dieser Frage äußern können.
Thomas Minder schließlich, der Initiant der umstrittenen Abzocker-Initiative, gibt sich zurückhaltend. Er sagt,
grundsätzlich ist es positiv, dass der Ständerat gegenüber dem Nationalrat auf den indirekten Lösungsvorschlag will, das heißt auf der Gesetzesebene.
Er wolle aber erst den ausformulierten indirekten Gegenvorschlag vor sich sehen, bevor er überhaupt über einen Rückzug seiner Initiative sprechen will.
Dann bringen wir uns ein, wenn wir fix fertig auf Punkt und Komma genau sehen, wie diese Lösung im Ständerat aussieht.
Das Niveau einer einst mit der SVP ausgehandelten Lösung müsse aber gehalten werden, so Thomas Minder. Der indirekte Gegenvorschlag steht also noch auf wackeligen Beinen. Findet er in den kommenden Wochen keine politische Mehrheit und gibt es keinen Rückzug der Initiative, dann wird das Volk bald schon über die Abzocker-Initiative abstimmen können.
Es ist der größte Eingriff in das US-Finanzsystem seit der großen Depression und es ist eines der wichtigsten Projekte von Präsident Obama. Nach monatelangem Ringen hat der Senat einer umfassenden Finanzmarktreform zugestimmt. Dank einer stärkeren Kontrolle der Banken und einem besseren Schutz der Bankkunden soll verhindert werden, dass die Banken bei einer nächsten Krise den Finanzsektor wieder an den Abgrund bringen. Barbara Widmer.
Es handelt sich um die wohl größte Bankenreform seit der großen Depression in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Präsident Obama hat sie gegen viel Widerstand der Bankenlobby durchgedrückt. Jetzt sind die Gesetzesänderungen praktisch unter Dach und Fach. Hans-Peter Burghoff, Professor für Bankenwirtschaft an der Universität Hohenheim, freut sich.
Sie gehen in die richtige Richtung. Man wird viele Details natürlich immer diskutieren und vielleicht kann man das eine oder andere besser machen. Aber es ist tatsächlich die Chance für Obama, jetzt da Zug reinzubekommen und das wäre sehr erfreulich.
Besonders positiv ist seines Erachtens, dass die Aufsicht über die Banken verbessert und konzentriert werden soll.
Wenn man früher die Verantwortlichkeiten in der amerikanischen Bankenaufsicht angeguckt hat, dann war das ein unübersichtliches Spinnennetz, wo niemand richtig verantwortlich war. Das wird sich jetzt ändern.
Positiv sei auch, dass künftig die Eigenkapitalvorschriften verschärft werden sollten, wie dies übrigens die Schweiz bereits von ihren beiden Großbanken fordert. Dank dickeren Eigenkapitalpolstern wären Banken für eine nächste Krise besser gerüstet. Und sollten sie doch in große Probleme geraten, dann würde ein geändertes Konkursrecht helfen, die Banken geordnet zu liquidieren, sagt Professor Burghoff. Klaus Wellershoff, früher UBS-Chefökonom und heute selbstständiger Unternehmensberater, ist hingegen skeptisch.
Die Regulierung in Amerika ist in der Regel sehr formalistisch, sie geht auf den Wortlaut und die Innovation der Märkte führt dann regelmäßig dazu, dass dann Teile zwar verboten sind, aber da hat man was Neues erfunden und kann diese Regulierung umgehen. Also ich bin mir nicht sicher, dass amerikanische Regulierung da wirklich einen großen Schritt vorwärts ist.
Eine Befürchtung, die Hans-Peter Burghoff von der Universität Hohenheim nicht teilt.
Das Problem haben wir bei jeder Regulierung, dass man eventuell mit einer Überregulierung rechnen muss. Ist auch immer eine Frage, wie man die umsetzt. Deswegen braucht man eine sehr starke, sehr unabhängige Bankaufsichtsbehörde, die so etwas mit Augenmaß tatsächlich tun kann.
Ob die US-Reformgesetze auf andere Finanzplätze ausstrahlen, ist schwierig einzuschätzen. Die Erfahrung in den letzten Monaten hat gezeigt, dass es kaum möglich ist, abgestimmt zu handeln. Immerhin wird es nun in Europa und auch in der Schweiz einfacher, zu wirksamen Bankenregulierungen zu kommen. Denn das Konkurrenzargument, andere Finanzplätze könnten hiesige Reformen unterlaufen, dieses Argument ist seit gestern Nacht weniger stichhaltig.
Es geschah vor einem Monat. Im Golf von Mexiko explodiert eine Ölbohrplattform und versinkt im Meer. Aus der Angst vor einer Umweltkatastrophe wird Wirklichkeit. Zähflüssiges Öl hat die Küste von Louisiana erreicht. Aus dem Bohrloch auf dem Meeresgrund quillt weiterhin die rostrote Brühe. Max Ackermann blendet zurück.
Zuerst sah es nur, in Anführungszeichen, nach einem schweren Unfall aus.
Within minutes of the explosion, the Coast Guard sent helicopters to pull injured workers from the platform.
11 Tote, einige Verletzte und große Sachschaden. Aber das war erst der Anfang. Seit 30 Tagen läuft Öl ins Meer und niemand scheint es stoppen zu können.
The worst case scenario is we have to wait until the relief well is drilled. And you're talking anywhere from 2 months to 3 months on that.
Wie viel Öl ausläuft, weiß niemand genau. Sicher ist nur, die geschätzte Menge musste ständig nach oben korrigiert werden. 800.000 Liter pro Tag war die lange am meisten gehörte Zahl, aber auch die ist wahrscheinlich viel zu tief. Es sind bis zu 10-mal mehr, schätzt Professor Stephen Wearley von der Purdue Universität.
70.000 barrels a day. We're talking more than a factor of 10 difference between what I calculate and the number that's being thrown around.
Andere Wissenschaftler kommen auf ähnliche Zahlen, obwohl sie wenig Berechnungsgrundlagen haben. Eigentlich nur ein kurzes Video, das die Betreibergesellschaft BP freigegeben hat. Es zeigt, wie Öl aus dem defekten Bohrrohr sprudelt in 1600 Metern Tiefe. Ausgerechnet der bisher einzige nennenswerte Erfolg von BP im Kampf gegen die Ölpest zeigt, dass die Wissenschaftler leider wohl recht haben. Vor wenigen Tagen ist es BP-Ingenieuren nämlich gelungen, eine dünnere Rohrleitung in das defekte Bohrloch zu schieben. Damit kann ein Teil des auslaufenden Öls abgefangen und an die Wasseroberfläche geleitet werden. 800.000 Liter pro Tag seien es, sagen BP-Leute, also genauso viel, wie sie früher als Gesamtmenge angegeben hatten. Für Aaron Wiles vom Gulf Restoration Project ist klar, dass auf die ökologisch so heikle Region ein gewaltiges Umweltdesaster zukommt.
The BP oil drilling disaster is going to have long-term significant environmental impacts for this very critical area for the Gulf of Mexico.
Das Öl bedroht Pflanzen und Tiere und damit die Lebensgrundlage von Tausenden von Fischen. Menschen, die schon im Wirbelsturm Katrina vor 5 Jahren alles verloren haben. Menschen wie der Krabbenfischer George Perisic.
Can the 28-29% who pulled themselves up from the depth of Hurricane Katrina, the abyss we were in for years, can we take another hit? I don't know how many are going to make it.
Die Fischer und Austernzüchter Louisianas helfen nun mit, Ölsperren zu verlegen. 17.000 Leute seien im Einsatz, sagt Bezirkspräsident Billy Nungesser. Und trotzdem kommt die dicke, klebrige und giftige Masse immer näher ans kaum mehr zu reinigende Marschland.
It's thick black oil. It's on the edges of the marsh. If that gets in the backwaters, into the lakes and bayous, we'll never clean it up.
Gestern, einen Monat nach der Explosion, schwappten erstmals größere Mengen Öl an Land und fast gleichzeitig gerieten weit draußen Ölschwaden in die Golfströmung und könnten so bis nach Florida und in den Atlantik getrieben werden. In Washington bemühen sich derweil die Politiker um Schadensbegrenzung.
We have a problem. And we have a collective responsibility to fix that problem.
Innenminister Ken Salazar gelobte, die Missstände bei der staatlichen Bohrgenehmigungs- und Kontrollbehörde zu beheben. Parlamentarier nahmen die Bosse von BP, der Bohrinselbesitzer in Transocean und anderer Unternehmen in die Zange und die wiesen sich gegenseitig die Schuld zu. Den schwarzen Ölschwall tief unten auf dem Meeresboden aber stoppen, das hat bis jetzt noch niemand geschafft.
Die bilateralen Verträge mit der EU. 10 Jahre ist es her, seit die Schweiz die ersten bilateralen in Brüssel abgeschlossen hat. Viele waren nach dem EWR-Nein skeptisch, ob sich dieser Weg bewähren würde. Rückblickend hat er sich, vor allem wirtschaftlich, als Erfolg erwiesen. Die Schweiz und der bilaterale Weg 10 Jahre danach. Ein Rückblick und ein Ausblick von Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Die Wirtschaftskrise macht es deutlicher denn je. Die Schweiz glänzt mitten in Europa mit einer tiefen Arbeitslosenquote, einer stabilen Währung, tiefen Steuern und einer vollen Staatskasse. Dies alles wäre ohne die bilateralen Verträge mit der EU nicht möglich gewesen, sagt Gerold Bührer, Präsident des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse.
Diese Elemente zeigen deutlich, ohne den Bilateralismus, also sprich ohne ähnlich lange Spieße mit unseren Haupthandelspartnern, wäre dieser Erfolgsausweis nicht möglich gewesen.
Die Economie Suisse hat ihre Position zu Europa jüngst überarbeitet und kommt zum Schluss, die bilateralen Verträge waren erfolgreicher als erwartet. Sie haben der Schweiz den Marktzugang zu den EU-Mitgliedsländern ermöglicht. Als Nichtmitglied habe die Schweiz politischen Spielraum beibehalten, was wirtschaftlich vorteilhaft gewesen sei. Zum Beispiel, indem sie eigenständig Freihandelsabkommen abschließen könne und so auch vor der EU Zutritt zu anderen Märkten erhielte.
Ein weiterer Punkt scheint mir natürlich auch der Finanzplatz und unsere Finanz- und Steuerpolitik. Haben wir natürlich größere Möglichkeiten immer noch als bei einem Beitritt. Nein, insgesamt glaube ich, man kann es drehen, wie man will. Es gibt negative Seiten, aber das Positive überwiegt.
Auch dem EWR-Nein trauert die Wirtschaft heute nicht nach, obwohl sie sich 1992 mit allen Mitteln dafür eingesetzt hatte.
Der Bilateralismus ist in der Form, wie wir ihn bis jetzt haben und wenn wir ihn noch ausweiten könnten, dem EWR überlegen.
Dass die bilateralen Verträge für die Wirtschaft eine Erfolgsgeschichte waren, bestätigt der Politologe und Europaspezialist Dieter Freiburghaus. Der Erfolg habe dazu geführt, dass der EU-Beitritt heute kein Thema sei. Auch ohne sich dessen bewusst zu sein, binde sich die Schweiz aber mit jedem bilateralen Abkommen stärker an die EU, ohne mitreden zu können.
Also Sie sehen so die Fliege im Spinnennetz und die versucht sich da zu bewegen, um loszukommen. Und je mehr sie sich bewegt, desto mehr verstrickt sie sich. Und ich denke, wir werden völlig in einem solchen Netz drin sein, wo unsere Souveränität an 1000 Punkten eigentlich eingeschränkt wird. Aber der Teufel ist eben, dass man das nie so genau merkt, weil das ist eben nicht so offensichtlich wie bei einem Beitritt.
Dieser Gefahr ist man sich auch bei der Economy Suisse bewusst. Mit Blick auf die Zukunft würden die Beziehungen zwischen Bern und Brüssel komplexer, sagt Gerold Bührer vom Wirtschaftsdachverband.
Wir gehen davon aus, dass erstens wegen der gewachsenen Zahl der Mitgliedsländer, zweitens aber auch wegen des Drucks finanzpolitisch innerhalb der EU das Verhältnis nicht einfacher, sondern eher schwieriger werden wird.
Schwieriger, weil die EU immer dezidierter darauf pocht, dass sich die Schweiz nicht nur an bestehende EU-Regelungen anpasst, sondern dass sie auch deren Weiterentwicklung übernimmt. Das komme nur in technischen Bereichen in Frage, sagt Gerold Bührer. Bei der Steuer- und Finanzpolitik solle die Schweiz ihre Autonomie wahren. Erst wenn die EU ihre Märkte abschottet oder die Schweiz ihren Spielraum in der Finanzpolitik verliert, würde die Economy Suisse ihre Position ändern. Und erst dann würde die Beitrittsdebatte auch in der Politik neu aufflammen.
Priscilla Imboden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.